das verfolgt dich dann dein ganzes Leben oder kann dein ganzes Leben dich verfolgen und du hast keine Chance, es richtig zu stellen. Das war ein Fuck-up-Moment. Da hast du vollkommen recht.
Na, dann probieren wir das mal aus mit Podcasts. Und die Queen des Frühstücksfernsehens in Österreich, Bianca Schwarzeck, ist mein erster Gast beim Dinner bei Dana. Also, mein Plan wäre jetzt der folgende. Ich lade in nächster Zeit jeweils spannende Menschen zu mir heim ein, in das Haus von meiner Frau und mir im Wienerwald in Niederösterreich. Ich übernehme jeweils das Essen und die Gäste übernehmen das Reden. Und weil ich mir vom ersten Gast absolut keine Abfuhr einholen wollte, habe ich jemand genommen, der nicht Nein sagen konnte zu dieser Einladung, nämlich die Frau, die 3 Wochen im Monat neben mir auf der Couch vom Kaffeepuls, vom Puls für Frühstücksfernsehen sitzt. Wir plaudern in der nächsten Stunde also mit Bianca Schwarzeck über unsere Liebe zum Fernsehen.
Natürlich liebe ich das Fernsehen und natürlich lieben wir als Fernsehmenschen alle auch irgendwo die Bühne, sonst würden wir das nicht machen.
Und über unsere gemeinsame Faszination von Radio.
Dass das Äußerliche einfach komplett wegfällt. Das heißt, wenn du die Leute ansprechen willst, dann machst du es einfach mit deiner Stimme. Dann machst du es mit einer Stimmung, die du aufbaust.
Bianca Schwarzeck erzählt über ihre Karriereplanung.
Ich habe mir halt gedacht, ich würde halt gern Fernsehen machen. Und ich habe mir damals selber auch so eine Frist gegeben und habe gesagt, okay, wenn das innerhalb von, ich weiß es nicht mehr, 3 oder 4 Monaten funktioniert, dann bleibe ich dabei. Und wenn nicht, dann konzentriere ich mich halt wieder auf mein Studium und mache halt PR oder Printjournalismus, was halt auch so mein Gedanke war irgendwo.
Und über das furchtbare erste Treffen mit ihrem einstigen großen Vorbild.
Eine Riesenenttäuschung von einer Person, die ich so toll gefunden habe, die ich rhetorisch toll gefunden habe, die eine Ausstrahlung hatte. Und das fand ich so enttäuschend, dass... Vielleicht war das auch sehr prägend für mich, dass ich mir gedacht habe, so möchte ich nie werden.
Und wir reden auch über das, was in ihrem so perfekt wirkenden Leben vielleicht fehlt.
Wow, du kennst mich echt gut, das ist echt schlimm. Also ich glaube, dass... Oh Gott, Flo, bitte.
Was ich nicht bedacht habe, wenn ich Bianca Schwarzeck interviewe, ist, wie schwer es ist, jemandem öffentlich Fragen zu stellen, von dem man so wahnsinnig viele Details aus dem Leben kennt, wo man nicht weiß, ob sie das überhaupt öffentlich haben will. Drum habe ich auch beschlossen, Dinner bei Dana ist kein Interview, sondern ein Gespräch, wo immer uns das hinführt. Wir schneiden nichts, nicht einmal Räusperer kommen raus. Bianca Schwarzeck und ich sitzen also auf unserer dunkelgrauen Couch im Wohnzimmer, da wo sie schon sehr oft war, nur nie mit einem Mikro vor dem Mund. Und das war schon ein bisschen weird.
Findest du das eigentlich auch weird, dass ich jetzt Fragen stelle?
Komisch.
Also meine erste Frage wäre folgende. Wusstest du, dass man dich um 3,59 Euro kaufen kann?
Was?
Ja.
Auf Ebay.
Auf Ebay.
Und was gibt's?
Das wusstest du?
Nein, aber was, ich habe mir gedacht, naja, sonst kann, ich meine, sonst stelle ich mich nirgends zum Verkauf bereit. Ich, ganz kurz, bevor wir über Ebay sprechen, ich finde es urkomisch, dass du mich interviewst.
Ja,
aber gut,
ja, ich auch.
Das ist
ja
großartig.
Deswegen wäre die Frage eben, 3,59,
ja,
eine Autogrammkarte original signiert von dir.
Wann?
Von wann? Wo du noch sehr jung warst.
Wirklich?
Ja, gibt es um 3,59.
Okay.
Ich bin draufgekommen, weil ich jetzt ungefähr die ersten 400 Seiten, die man auf Google findet, wenn man Bianca Schwarzeck eingibt, durchgeschaut hat.
Oh Gott.
Und 3,59, nur dass du es weißt.
Okay, naja, also falls ich ein altes Foto von mir brauche, dann steige ich mit, oder?
Es gibt übrigens auch.
Oh Gott, was gibt's
noch? Was ganz Orges von dir.
Gott.
Ich wusste nicht, dass du einmal Call-In-TV gemacht hast.
Ja, das habe ich gehört.
Um Gottes Willen, wie ist das gekommen? Das war hoffentlich ganz am Anfang.
Das war ganz, ganz am Anfang. Da bin ich nach Hause gekommen mit meinem damaligen Freund, der nicht mehr mein Freund ist.
Ja.
Und damals stand eben, gab es dieses, haben wir im Teletext damals noch nachgeschaut. Kennst du das noch, Teletext?
Ja.
Na, ja. Sowas wie ein altes Internet fürs Fernsehen.
So jung bin ich auch wieder nicht, ja.
Und damals haben wir nachgeschaut, was es spielt. Und da stand Moderatoren gesucht. Und der hat sich das damals aufgeschrieben und dann habe ich mich dort beworben und angerufen. Und dann habe ich wirklich ein paar Monate Call-In gemacht. Und das war so meine erste Fernseherfahrung. Und über den Job habe ich dann meinen ersten richtigen Fernsehjob bekommen. Ich meine, der andere war auch ein Fernsehjob. Aber die Produktionsfirma, für die ich dann gearbeitet habe, saß im Nebenbüro von diesem Call-In. Das war für das vierte übrigens.
In Deutschland, oder?
Es
Weil
war
du hast sehr deutsch geklungen.
Ja, es war für, ja, ja natürlich.
0137 und die anderen, weißt du die Nummer noch?
Nein, weiß ich nicht mehr. Das ist echt, also das ist jetzt her 14 Jahre. Und das war, muss man auch sagen, noch zu einer Zeit, als es noch nicht so verrufen war. Also das war irgendwie ganz lustig. Anstrengend, aber lustig. Die haben besser bezahlt als jetzt, muss
Den
ich
Ausschnitt,
sagen.
Den ich gesehen habe.
Oh Gott, hast du einen Ausschnitt gesehen? Ja. Oh Gott!
ja. Man hat dich, Überschrift war Bianca Schwarzjack barfuß. Und du hast barfuß moderiert.
Wirklich?
Und Ball gespielt und ein deutsches Fußballdress angehabt.
Das war dann zur Weltmeisterschaft in Deutschland.
Ist ein guter Tipp, glaube ich, ja.
Aber die war doch viel später. Das muss gewesen sein 2003.
2006 war WM in Deutschland.
Nein, dann war es nicht WM in Deutschland. Aber vielleicht habe ich ein deutsches Dress angehabt, weil es ein deutscher Fan. ja, mittlerweile wüsste ich, dass man nicht mehr barfuß im Studio gehen darf.
Ist das so?
Ja, das ist. Hast du es nicht gewusst?
Nein, das wurde.
Ja, ich wurde mal beim Topmodel-Dreh darauf aufmerksam gemacht, weil ich immer bloß für sie herumgegangen bin, dass ich das nicht darf aus irgendwelchen filmfernsehrechtlichen, falls was passiert, Auflagen.
Ah ja, spannend.
Darf man nicht.
Bloß so, jetzt sind wir schon bei Topmodel, da wollten wir eigentlich gar nicht.
Also gut,
ich wollte eigentlich ganz am Anfang
beginnen. Ja, okay, gut. Wir beginnen am Anfang.
Weil ich habe ja das große Vergnügen einmal schon gehabt, deine Eltern kennenzulernen. Erzähl
schon mehrmals.
Doch mal. Ja, schon mehrmals, aber so richtig intensiv in Kroatien auch. Und da warst du nämlich nicht einmal in Kroatien,
ich
aber
weiß.
Ich mit meiner Family und deine Eltern auch. Wer sind deine Eltern?
Also. Wie viel darf ich denn erzählen oder wie viel soll ich erzählen? Also gut.
Gibt's was du nicht erzählen darfst? Aus familiären Gründen, oder?
Also ich telefoniere kurz. Nein, also meine Mama ist die Daniela und mein Papa ist der Herbert, die Dana und der Herbie. Gott, total komisch, die Frage hat mich noch nie jemand gestellt, wer sind deine Eltern?
Aber ich finde das total spannend.
Na, urspannend.
Weil ich meine, die prägen dich. Vor allem, ich weiß ja, dass die dich auch geprägt haben.
Ja, ich war so.
Schon ein bisschen, ja.
Ja, total. Nein, ich habe ein super cooles Verhältnis zu meinen Eltern. Sie sind relativ jung, also für meine Verhältnisse. Also für meine Verhältnisse, wenn ich ein Kind noch bekommen sollte, wäre ich nicht mehr ganz so jung. Und wir haben ein sehr enges, Familienverhältnis. Also sowohl mein Papa, meine Mama, meine Schwester auch und ich. Meine Mama ist Psychotherapeutin und ist in Pension, aber hat nach wie vor Patienten, die ist super belesen, kommt eigentlich aus Kroatien, hat italienische Vorfahren und mit der kann man viel übers Leben reden und diskutieren. Also wenn ich irgendwie so Herzensangelegenheiten habe oder wenn ich irgendwie so Zuspruch brauche oder dann ist meine Mama einfach immer da. Also die ist halt einfach so, mit der kann ich halt irgendwie über alles reden. Also die ist so, die weiß einfach immer, was sie sagen muss irgendwie. Das ist so, manchmal kommen dann oder in meiner Jugend oder so war es dann so, dass sie dann mit ihren, dann hat sie so Psychotherapie-Sachen erzählt und dann habe ich gesagt, bitte nicht den Psycho-Scheiß. Mittlerweile schätze ich das total, weil sie halt ein unfassbares Wissen hat, was das alles betrifft und ein ganz warmherziger und unfassbar lieber kleiner Mensch ist.
Der einen tollen Karottenkuchen machen kann,
ja,
dieser kleine Mensch.
Ja, der kleine Mensch und sie dich liebt dich heißt.
Ja, ja, danke.
Das weißt du eben.
Ja, 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 ja.
Also der Florian dann.
Krieg auch jedes Jahr zu Silvester. Kurz vor Mitternacht ein SMS von ihr.
Das ist das Lustigste.
Ja.
Das ist echt lustig, dass sie dir einfach, ich weiß nicht mal, ob sie mir kurz vor Mitternacht schickt. Nein, also das ist meine Mama und mein Papa, mit dem habe ich eine sehr enge Verbindung, weil in der Zeit, in der ich Leistungssport gemacht habe und viel Leichtathletik gemacht habe, hat mich mein Papa fast jedes Wochenende auf Wettkämpfe begleitet und ist mit mir quer durch Österreich gefahren zu allen möglichen Wettkämpfen. Und ich glaube, dass uns das schon sehr geprägt hat, also diese Tochter-Vater-Zeit einfach, die wir da halt zusammen verbracht haben. Und mein Papa hat eine Druckerei und ist wann immer ich irgendwie Jobfragen habe oder irgendwie finanzielle Fragen oder Finanzierungsgeschichten oder so, dann gehe ich zu ihm. Also nicht, weil er es bezahlt.
Toller Kreditgeber.
Sondern weil ich ihn einfach wahnsinnig schätze in dem, was er gemacht hat und in dem, was er einfach geschaffen hat und mir einfach sein Rat extremst wichtig ist. Und ich glaube einfach prinzipiell, dass, also ich glaube, dass man oft erst später drauf kommt, wie wichtig Eltern eigentlich wirklich sind und wie prägend die sind und wie ehrlich und ernst sie es mit allem meinen, was sie tun. Weil, also ja, ich habe meine besten Freundinnen und meine besten Freunde und das ist nett und schön und ich vertraue ihnen, aber ich glaube, dass die Ehrlichkeit, die man von Eltern bekommt, mit keiner Ehrlichkeit gleichzusetzen ist. Also vielleicht dann mit einem Mann oder mit einer Frau, das kann ich nicht sagen, weil so lange war ich noch nie mit jemandem zusammen. Aber ich liebe meine Eltern schon sehr.
Dein Papa hat dich also herumkutschiert.
Ja.
Meine Mama hat mich nämlich auch immer herumkutschiert von einem Auftritt damals, wie ich in einer Band gespielt habe. Ja, ja,
ja.
Und ich weiß aber heute, dass ich habe heute fast ein bisschen ein schlechtes Gewissen ihr gegenüber, weil ich weiß, wie viel Zeit sie da geopfert hat.
Ja.
Ist das bei dir auch so gewesen? Also hat dein Papa das immer gern getan? Weil ich weiß von meiner Mutter heute, ja, dass sie es nicht immer gern getan hat. Aber sie hat es getan, widerspruchslos.
Die Frage habe ich mir noch nie gestellt. Mhm. Ich glaube schon, dass er das gerne gemacht hat. Also ich glaube schon, dass es für ihn auch so eine Vater-Tochter-Zeit war. Also er hätte mich ja nicht führen müssen, glaube ich. Kann mich jetzt nicht mehr so genau erinnern, schon ein paar Jahrzehnte. Nein, ja, wahrscheinlich war es viel Zeit. Ich glaube, dass es auch so, glaubst du nicht auch, dass es für Eltern oft so eine Stolzsache ist? Also dass sie ja dann auch irgendwo stolz sind auf ihre Kinder.
Weil es in dem Fall halt um Sport gegangen ist,
ja,
und natürlich
oder auch um Musik eher. Oder ich glaube, dass es schon so eine Stolzsache halt einfach ist. Ich habe mir das, also die Frage habe ich mir noch nicht gestellt, aber das werde ich den Papi fragen. Ich sehe ihn morgen. Ich ihn frage, okay. Du, wie war das eigentlich? Ja,
das schneiden wir dann ein.
Ja.
Ja. Du warst also Leichtathletin.
Ja.
Was hast du in dieser Zeit fürs Leben gelernt?
Ausdauernd zu sein und an meine Grenzen zu gehen.
Wie alt warst du da?
Zwischen 12 und 19. Mhm. Also ausdauernd zu sein, an Grenzen zu gehen und wenn man etwas will, einfach zu wissen, dass man es auch schaffen kann, wenn man einfach dranbleibt. Ich glaube, deswegen bin ich auch manchmal so eine richtige Lästwanze bei Menschen, wenn ich irgendwie wirklich was will, aber dann weiß ich, man kann es irgendwo schaffen. Das war sicher eine der schönsten und prägendsten Zeiten in meinem Leben.
Warum wolltest du das überhaupt machen?
Ich bin bei irgendeinem Lauf mitgelaufen, es war irgendein Feuerwehrfest oder was auch immer und da war so ein Lauf und ich bin mitgelaufen und war irgendwie schneller als die Burschen in meinem Alter. Und dann hat mich ein Trainer angesprochen und meine Mutter hat mich halt gleich weggezogen, weil ich gedacht habe, oh, was ist das für ein Mann, was ist das? Und der hat dann aber nicht locker gelassen und hat dann irgendwie bei der Schule, er hat auch in der Schule, glaube ich, unterrichtet, wo ich war oder so. Und dann sind wir, dann bin ich mal zu diesem Training gegangen. Es hat mir einfach total getaugt. Warum ich es gemacht habe, ich habe mich immer schon gerne bewegt und irgendwie war es dann so, ich wollte irgendwie gut sein und es war ein Ausgleich und ich bin lustigerweise letztes Jahr im Sommer, seit langem, also sicher seit 15 Jahren oder so, oder 10 Jahren, bin ich bei dem Sportplatz vorbeigefahren, wo ich trainiert habe und bin dann dort abgebogen und bin eine Runde auf diesem Platz, also auf dieser Laufbahn gegangen und ich habe Tränen in den Augen gehabt.
Du kennst ja auch ganz viele Wettkampfsportstätten in ganz Österreich,
ganz Österreich,
also Stadien
ja.
von
ja,
innen und
ja,
so.
Ja, ja, ja. Und das ist wirklich für mich, das, also ich bin jetzt nicht so mega nah am Wasser gebaut, aber das rührt mich zu Tränen. Auch wie wir mal in der Südstadt waren und dort gedreht haben,
ja.
Da habe ich ja dann auch kurz rausgeschaut. Ich habe auch in der Südstadt trainiert und das ist, das sind so intensive Erinnerungen, dass ich, das möchte ich auf gar keinen Fall missen. Und es ist nach wie vor schön, wenn ich irgendwo ein Stadion sehe, wo ich weiß, dass ich mal Kapfenberg war zum Beispiel ein schönes Stadion, das Waldstadion. Mhm. Oder Google. Mhm. Google-Stadion. Linz. Mhm. Ist auch ganz toll.
Richtig. Nicht zu verwechseln mit der Suchmaschine. Aber das ist noch mit U geschrieben. Ja,
das stimmt, ja.
Ja,
das stimmt.
Du sprichst da deine Zeit im Sacré-Cœur auch an,
ja.
In Pressbaum, weil
ja.
du ja in Tulnerbach aufgewachsen
ja.
bist, in Niederösterreich, also
ja.
Wiener Speckgürtel.
Ja.
Und du bist eine der wenigen, die wahnsinnig gern über die Schulzeit reden.
Ja.
Oder die Schulzeit
ja.
sehr cool gefunden haben. Warum?
Ja. Ich fand die Schule total cool. Ich finde prinzipiell, dass diese Zeit zwischen 12 und 18, 19 oder 11, ich fand einfach diese Zeit so cool. Wahrscheinlich habe ich auch so viel positive Erfahrungen gemacht. Es war der Sport, es war die Beziehung mit meinen Eltern, es war diese Schule, die einfach, heute würde man sagen, die einfach ausschaut wie Hogwarts, weißt du, die einfach so in einem Wald gelegen hat und wo ich einfach, weiß ich nicht, wo man urviel Sport machen konnte und es war einfach eine coole Zeit. Ich habe die Schule, ich bin wirklich gerne in die Schule gegangen, richtig gern. Ich war auch wirklich traurig, als es vorbei war. Also ich war wirklich traurig, aber dachte, bitte nicht, das Leben.
Warst du denn, ich habe mir immer gedacht, so jemand wie du war doch sicher die beliebteste, das beliebteste Mädel an der ganzen Schule.
Also ich glaube, ich war nicht unbeliebt, aber es hat immer Menschen gegeben, die mich einfach nicht gemocht haben. Also ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie es in den Beliebtheitsrankings ausgeschaut hat. Die gab es, ja? Gab es das bei euch auch?
Die gab es?
Ja, ja, ja.
Wirklich?
Ja, da gab es, da wurden, so in der Unterstufe war das noch, da wurden auf so kleine Zetteln die Namen draufgeschrieben von den Mädels. Und dann mussten die anderen alle
Nummern. Die Mädels dazu. Untereinander oder
nein,
Burschen
über die? Nein,
die
Burschen haben das die Mädels gemacht.
Ja gut, ich meine.
Ja.
Okay.
Da habe ich ganz okay abgeschnitten.
Okay.
Nein, ich war, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich der Schulliebling war, aber ich habe... Es gibt halt so ein paar starke, also man sagt ja immer so, das Erste, was einem einfällt, sind die stärksten Erinnerungen oder mit den, aber da gab es zum Beispiel mal, da muss ich so 16 oder so gewesen sein und bei uns musste man immer ins Internat rübergehen, in der Pause, weil da gab es ein Buffet und da konnte man Sachen kaufen, so Wurstsemmeln und Obst und was.
Aber du warst nicht im Internat?
Nein. Und im Internat gab es aber diese ganzen Essenssachen oder wenn man Nachmittagsunterricht hatte, konnte man dort halt auch Mittagessen. Und ich kann mich nur erinnern, wie toll ich das immer gefunden habe, da drüber zu gehen in der Pause. Also ich habe immer schon gerne mit Menschen Zeit verbracht, weil ich fand nichts cooler, über diesen Gang zu gehen und jeden zu grüßen. Ich habe mir gedacht, wie cool ist das? Und wenn du dann ein paar Jahre in der Schule bist, dann kennst du halt alle, die über dir sind, alle, die unter dir sind. Das fand ich halt total cool. Ja, ich habe die Zeit echt, ich habe es wirklich geil, ich bin so gerne in die Schule gegangen.
Und du warst dann auch in Australien.
Genau.
Wie war das?
Auch urcool. Ich kann nur Positives über diese Zeit sagen. Also ich wollte immer
in... Hast du da gelernt in Australien oder...
Was meinst du mit
oder gelernt? Oder das Leben genossen?
Beides. Also... Die
diplomatischen Antworten ist sehr unsympathisch.
Nein, ich wollte unbedingt ins Ausland gehen und es gab oder es gibt die Möglichkeit, dass wenn man im Sacré-Cœur ist, kann man ein Schuljahr oder ein halbes Jahr oder ein Semester in einem anderen Sacré-Cœur auf der Welt machen. Man muss halt einfach nur schauen, wie muss das halt organisieren. Und ich wollte total gerne Amerika machen zuerst. Und dann habe ich irgendwie von so vielen Leuten erfahren, die Amerika waren, und habe ich mir gedacht, na gut, das will ich nicht machen, ich will was Außergewöhnlicheres machen. Und dann habe ich von diesem Sacré-Cœur erfahren in Melbourne. Und dann habe ich gedacht, okay, Australien ist total cool. Und meine Mutter, glaube ich, hat einen Herzinfarkt bekommen, weil ich war 17. Und bin dann eben für ein Semester nach Australien gegangen, in Sacré-Cœur. Und fand es halt mega spannend. Ich meine, ich war jetzt keine Streberin im Sinne von, dass ich halt die ganze Zeit gelernt habe. Nicht hier und auch nicht dort. Aber ich fand es halt so cool, in dieses andere Leben einzutauchen. Das ist ja wie ein Schauspiel, wenn man sowas macht. Also das ist wie wenn du die Bühne wechselst plötzlich. Und die Leute kennenzulernen und die Sprache zu sprechen. Und halt einfach, ich finde, es ist halt so ein Vorteil an Erfahrungen und an Bildern im Kopf, die man einfach hat, wenn man sowas macht. Also ich meine, du weißt das ja eh. Ich meine, du warst letztes Jahr in New York. Also findest du nicht, dass das einfach dieser Moment, sich auf was Neues einzulassen, ja, ist einfach, also wenn ich jetzt drüber rede, ist es einfach so, boah, das war eine geile Zeit, sich in den Flieger zu setzen und nicht zu wissen, was dich erwartet und das erste Mal in die Schule zu gehen und das erste Mal den Unterricht und zu erleben und die Art und Weise, wie die unterrichten und wie das sozial aufgebaut ist. Ich meine, das habe ich mich damals jetzt nicht so gefragt, aber das war es halt in Wahrheit. In Wahrheit sind es ja die Unterschiede. Was machen die anders? Und man nimmt ja dann, man will ja dann all diese Sachen mitnehmen. So wie du bei der Today Show mir immer sagst, du, die machen das so und so und so. War es bei mir dann so, also ich war halt an der Schülerzeitung zum Beispiel bei uns beteiligt, also habe mitgearbeitet im Sacré-Cœur in Wien, also im Pressbaum. Und ich habe mir halt dort alles angeschaut und habe mir gedacht, okay, wie machen die das? Und warum machen die den Unterricht so? Und wie bauen die das ein? Und weiß ich nicht. Also das sind halt so viele, ich finde, man lernt so wahnsinnig viel. Also vielleicht jetzt weniger für die Schule an sich, aber man nimmt so viel mit. Und ich glaube, dass Menschen, die Auslandssemester machen, die viel reisen, die Praktikas machen, die Austauschprogramme machen, egal ob im Beruf, in der Schule oder in der Uni, ich glaube, dass die einfach einen Vorsprung an Erfahrungen haben. Ich finde das mega cool.
Und du hast ja auch heute noch Freunde oder zumindest eine Freundin, mit der du wirklich stark verbunden bist in dieser Zeit.
Ja, Bianca Bernardi. War ein halbes Jahr, bevor ich nach Australien gegangen bin, in Österreich, aber nicht bei mir, also war bei einer anderen Schülerin. Und wir haben uns lustigerweise zufällig am Gang gesehen, haben gesprochen, ich wusste nicht, dass sie aus Australien ist und sie wusste halt nicht, dass ich dann diejenige bin, die das nächste Mal kommt. Und haben uns auf der Stelle angefreundet und waren wirklich Best Friends von der Minute an, als wir uns im Sacré-Cœur im Pressbaum am Gang gesehen haben. Und sie hat dann auch Weihnachten mit uns gefeiert, mit meiner Familie und hat sich auch total gut mit meinen Eltern verstanden und mit meiner Familie. Und als ich dann in Australien war, habe ich halt auch andauernd Zeit mit ihr verbracht, habe die gleichen Klassen belegt wie sie. Wir haben Schulball zusammen gemacht. Wir haben uns überlegt, wie das wird, wenn wir studieren, dass wir dann in eine WG ziehen. Und wir haben uns halt dann auch nach der Schule, nach dieser großen Trennung, weil das war dann ganz schrecklich, als wir uns dann nicht mehr gesehen haben, damals noch extremst viel Briefe geschrieben. Also es gab zwar wohl schon Internet, aber nicht so, dass man es, weißt du, 96, 97 war das jetzt noch nicht so.
E-Mail nicht wirklich.
Nicht wirklich, ja. Und wir haben uns Briefe, seitenlange Briefe geschrieben, wo wir uns erzählt haben, was in unserem Leben passiert. Und diese Freundschaft, und das ist jetzt 20 Jahre her, hat angehalten bis heute. Also ich war bei ihrer Hochzeit. Wir schicken uns nach
irgendwo auf der Welt war.
Auf Bali, genau, auf Bali. Also ich habe dann meinen Urlaub so gelegt, dass ich bei ihrer Hochzeit bin. Es war eine Überraschung, weil bei ihrer ersten Hochzeit war ich nicht, das ist ihre zweite gewesen. Und sie hat gesagt, es hat nicht gehalten, weil ich nicht dort war. Und war dann bei ihrer Hochzeit und wir schicken uns nach wie vor, ich glaube so einmal in der Woche, Voice Messages oder eigentlich mittlerweile Videos, so WhatsApp-Videos und erzählen uns halt kurz aus unserem Leben. Ja, es ist wie wenn ich sie sehe und sie besucht mich auch immer wieder in Österreich, es ist wie wenn das nicht 20 Jahre her ist. Wir sehen uns, es ist nach wie vor, wir haben nach wie vor den gleichen Schmäh irgendwie und sind halt auf einer Wellenlänge.
Wie sehr ist dir in der Zeit eigentlich bewusst gewesen, wie privilegiert du eigentlich auch damit bist, so eine Möglichkeit zu haben? Weil das ist ja wahnsinnig außergewöhnlich, nach Australien gehen zu können.
Das war mir schon bewusst.
Ja?
Also, ja. das klingt halt alles so schleimisch, ja, wenn ich sage, ja, das war mir total bewusst und ich war total dankbar. Aber es war so, weil ich wusste einfach, dass das einfach unfassbar viel Geld kostet. Ich wusste, dass ich halt eine...
Das mussten deine Eltern zahlen.
Ja, das haben meine Eltern gezahlt. Ich wusste, dass ich hatte im Anschluss, habe ich eine komplette Australienreise gemacht, die halt von vorne bis hinten komplett durchgeplant war mit Flug und Transfer und Hotel und da, da, da.
Mit 17.
Wow. und da habe ich einfach dieses komplette Land bereist, den ganzen Kontinent. Und da hieß es halt nicht, okay, du kannst dir eine Stadt anschauen, sondern meine Eltern haben gesagt, okay, du bist dort, mach das und wir zahlen es. Und das war halt immer so, dass meine Eltern halt immer so gesagt haben, alles, was mit Reisen und mit Bildung und mit Sport zu tun hat, werden wir alles bezahlen. Wenn du einen Ralph Lauren-Pulli willst, dann kannst du gern babysitten gehen. Also so war das und deswegen war das halt eine mega coole Zeit.
Schade, die hätten Musik auch noch inkludieren sollen. Dann wärst du ja vielleicht noch eine Musikerin geworden.
Dann könntest du singen.
Ja. Nein, das ist aber nicht jetzt nicht so.
Dann hättest du nicht so viele Ex-Freunde.
Ach so. Ja, damit wären wir jetzt beim Thema.
Nein, es war mir schon bewusst. Ich hab damals irgendwie so das Jahr davor dann auch so Ferialjobs gemacht und alles auf die Seite gelegt, auch so Babysittergeld und so, dass ich halt auch mein Geld habe. Und ich habe aber von meinen Eltern damals auch eine Visakarte mitbekommen, so eine Open-Limit-Visakarte.
Ja.
Ich habe sie
verwendet. Also es war dann der ein oder andere Ralph Lauren-Pulli doch dabei.
Nein, gar nicht, aber es war halt eine mega coole Zeit. Also das war einfach, also mit 17 sowas zu machen, ist schon spannend. Also ich glaube einfach, dass Menschen, die sowas machen, einfach sehr offen sind, sehr offen, was Menschen betrifft und ich würde es jedem empfehlen. Also jeder, der irgendwie ein Kind hat und man das überlegt, würde ich sagen, bitte unbedingt machen, wenn das irgendwie möglich ist. Das ist einfach cool.
Wir haben jetzt dann schon, also es ist dann dazwischen mal ein Publizistik- und Psychologiestudium gekommen und so. Ja. Wir haben dann schon ein bisschen auch über den ersten Job dann beim Call in TV 01379 irgend sowas geredet. Wie ist es dann weitergegangen? Ich glaube, es hat dann eigentlich begonnen bei Super RTL, so im...
Genau, ja.
Ich will jetzt Call in TV nicht runtermachen, aber im... echten Fernsehen, so quasi.
Also ich habe Call-In eben gemacht und das war ein paar Monate und das wurde dann relativ schnell, ich weiß nicht mehr, ob es abgestellt wurde oder ich habe mir halt gedacht, ich würde halt gern Fernsehen machen. Und ich habe mir damals selber auch so eine Frist gegeben und habe gesagt, okay, wenn das innerhalb von, kann ich weiß es nicht mehr, 3 oder 4 Monaten funktioniert, dann bleibe ich dabei. Und wenn nicht, dann konzentriere ich mich halt wieder auf mein Studium und mache halt PR oder Printjournalismus, was halt auch so mein Gedanke war irgendwo. Und neben dem Office, wo das damals, wo die Produktionsfirma gesessen ist, die das Call-In gemacht hat, saß eine Produktionsfirma, die unter anderem für Super RTL produziert hat. Und ich habe dann Bewerbung, ich habe so ein Video aufgenommen, schrecklich, also ganz, ganz schrecklich, habe das noch.
Das habe ich leider nicht gefunden.
Ja, Gott sei Dank, online, weil das ist wirklich ganz schlimm. Und habe so ein Bewerbungsvideo gemacht und habe halt wirklich an alle Fernsehstationen und Produktionsfirmen geschrieben. Und irgendwie hat sich kaum jemand gemeldet und dann habe ich mir schon gedacht, na gut, dann soll das einfach nicht sein, weil ich bin offensichtlich echt schlecht. Und habe lustigerweise in der Passage damals, das ist dieser Club in Wien.
Ja. Danke, dass du mir das erklärst.
Ja. da war irgendein Event und bei dem Event habe ich den gesehen von dieser Produktionsfirma. Und habe zu ihm gesagt, du übrigens, ich habe gerade ein Demo-Tape gemacht und ich wollte euch das einfach mal geben, falls ihr eine Moderatorin sucht. Und er so, das ist lustig, dass du das sagst. Wir machen gerade eine Sendung für Super RTL, eine Kindersendung, bring uns das doch vorbei. Und ich war halt total aufgeregt und habe es ihm am nächsten Tag echt vorbeigebracht und habe dann ein Casting gemacht und noch eins und noch eins und habe dann diesen Job bekommen und habe dann Kinderfernsehen gemacht.
Super ja. RTL war dann, ja. Ich habe gelesen, W24,
ja,
Sat.1 Österreich
ja.
ist dann gekommen. Dazwischen irgendwann mal Krone Hit auch.
Ja.
Warum dann Radio?
Krone Hit ganz lange sogar. Also während ich Kinderfernsehen gemacht habe, habe ich mir irgendwie gedacht, irgendwie würde mich Radio auch total interessieren. Und habe so eine Radioausbildung damals gemacht bei Radio Max.
Mhm. Dem Einkaufsradio.
Dem Einkaufsradio von Biller, Bieber, Merkur und so. Und fand das auch total nett, weil man dort echt viel gelernt hat. Und dann war das aber total blöd, weil dann habe ich diesen Job, diese Kinderfernsehgeschichte eben gemacht. Und das war damals in Wiener Neustadt. Das war einfach voll blöd zum Fahren. Und außerdem habe ich mir auch gedacht, ich meine, ich hatte dort nichts unterschrieben, dass ich dort ewig bleiben muss. Und man dachte, okay, dann probiere ich es doch mal bei Krone Hit. Und habe denen dort halt ein kleines Demo gemacht und denen geschickt. Und denen gesagt, ja, klingt super. Ja, und dann habe ich irgendwie 2 Monate später bei Krone Hit begonnen zu arbeiten. Ich war
damals
dort relativ
Krone Hit Radio, glaube ich, oder?
Ja, 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 Krone Hit
da
Radio.
Da war noch nichts mit meiste Musik und so, glaube ich, oder?
Ah, ich weiß nicht. Ich war, ich glaube, 8 Jahre oder so. Ich war lange. Also Krone Hit habe ich lange gemacht.
Das ja. ist jetzt so was ganz Typisches Schwarzjährigsches.
Ja.
Du hast eigentlich schon Fernsehen gehabt, ein Job, den wahnsinnig viele
ja.
gern gehabt hätten. Und du hast dir einfach gedacht, ach, Radio würde ich auch gerne machen, machen wir das doch auch noch dazu. Das ist schon ja. sehr typisch du, oder?
Wieso?
Was naja, willst du mir sagen? Ja, vieles, vieles gleichzeitig machen.
Ja, alles auskosten. Ja, ich wollte es irgendwie
ja,
probieren.
Ja, so kann man es auch sehen.
Ja. ja, also alles auskosten und da kommt dann halt schon noch so ein konservativer Sicherheitsmensch raus, dass ich mir gedacht habe, Radio kann ich auch machen, wenn ich älter bin.
Damals warst du wie alt? 21?
26 oder so.
Okay.
Ja, ich fand es einfach total spannend und ich finde schon, dass man beim Fernsehen, man wird von vielen schon reduziert als das, was sie einfach sehen. Und ich fand es einfach beim Radio spannend, dass du einfach, dass das Äußerliche einfach komplett wegfällt. Das heißt, wenn du die Leute ansprechen willst, dann machst du es einfach mit deiner Stimme. Dann machst du es mit deiner Stimmung, die du aufbaust. Und das fällt halt irgendwo weg. Natürlich liebe ich das Fernsehen und natürlich lieben wir als Fernsehmenschen alle auch irgendwo die Bühne, sonst würden wir das nicht machen. Aber ich finde schon, dass es, ich finde, Radio hat halt schon eine Faszination für mich gehabt irgendwo. Auch dieses mit Musik und dass man bei den Leuten bei so viel Aktivitäten irgendwo dabei ist, egal ob sie im Auto sitzen oder ob sie am Handy Radio hören oder ob sie zu Hause sind oder ob das in einem Geschäft läuft oder so. Das fand ich schon noch spannend.
Jetzt hast du auch gesagt, wenn man im Fernsehen moderiert, wird man ja oft auch darauf reduziert, was man ja. darstellt. Was stellst du denn da?
Für mich oder für die anderen? Da gibt es ja verschiedene na, Sichtweisen. Ja. Also ich versuche, also für mich jetzt, ich versuche authentisch zu sein. Also ich versuche schon, die Person zu sein, die ich bin und mich da nicht zu verstellen. Aber ich glaube schon, dass man, Also ich habe einen sehr coolen, wir, muss ich sagen, lieber Herr Danner, wir haben einen sehr coolen Coach, das ist die Silke Christmann. Mhm. Ein Coach aus Deutschland, die wir viel zu selten haben und von der, ich finde, wir wahnsinnig viel lernen. Ja. Die auch sowas ist wie unsere Mentorin irgendwo, oder? Mhm. Und die hat mal zu mir gesagt, also, dass es Frauen, wenn sie gut ausschauen, doppelt so schwer haben wie ein Mann, der gut ausschaut. Und ich glaube, dass das ein Problem ist im Fernsehen, dass du halt reduziert wirst als, jetzt nicht mehr so, als ich noch, weiß ich nicht, unter 30 war oder 30 war, aber es war immer so dieses, Frau, jung, schaut gut aus. Mhm. Deswegen ist sie im Fernsehen. Und das, glaube ich, war, also das war für mich so das Schwierigste, immer sozusagen, ich will nicht darauf reduziert werden, dass ich im Fernsehen bin und Moderatorin bin und lange Haare habe und gut ausschaue, sondern ich wollte, dass die Leute das gut finden, was ich mache. Also das, weißt du, also so, dass es, und das hat sie eben, unser Coach hat dann immer irgendwie so gesagt, so dieses, okay, es ist okay, Ecken und Kanten zu haben, es ist okay, Fehler zu machen, weil nur so wird man irgendwie zu der Person, die dann auch als Person eigens dastehen kann.
Du hast dieses Wort authentisch schon benutzt. War das für dich eigentlich eine bewusste Entscheidung? Du bist ja jemand, der sehr offen über vieles erzählt, auch auf Sendung. Also für mich war das, als wir miteinander zu moderieren begonnen haben, doch, ich will nicht sagen überfordernd, aber überraschend, dass du wahnsinnig von dir erzählt hast und ich, wo ich aus den Nachrichten gekommen bin, sowieso noch weniger so irgendwie so, ja, ich moderiere jetzt den Beitrag an, aber ich musste jetzt nichts Persönliches dazu sagen, bitte. War das für dich eine bewusste Entscheidung, das zu tun? Mhm. Weil damit wird man halt auch sehr angreifbar.
Man wird angreifbar, aber ich finde, dass man dadurch auch authentisch ist. Und ich finde, man kann ja trotzdem noch immer entscheiden, was genau erzählt man oder was genau erzählt man nicht. Ich finde aber, dass man, ich finde Moderatoren oder Menschen in der Öffentlichkeit dann spannend, wenn sie für mich ein Bild ergeben, wenn sie irgendwo angreifbar, nicht nur im Negativen sind, sondern wenn sie greifbar dadurch werden. Und das wird man halt, wenn man ein bisschen was über diese Person weiß. Also ich akzeptiere auch die Entscheidung von Moderatoren, die sagen, sie wollen überhaupt nichts Privates erzählen. Ich finde es schön. Ich mache es gerne, weil ich finde auch, also gerade beim Frühstücksfernsehen sitzen wir ja in der Früh im Wohnzimmer mit den Leuten. Also wir machen uns fertig, während die Leute Zähne putzen. Oder wir sind ja irgendwie part of the family. Wir sind irgendwie ein Teil von denen zu Hause. Und ich finde, dann können sie auch gerne, ich meine, natürlich wissen die Leute, dass ich gern Skifahren gehe. Also das ist so, oder dass ich Bad Gastein liebe. Oder, ja, ich würde jetzt auch nicht über eine großartige Trennung oder über einen Todesfall oder so berichten. Aber an sich lasse ich die Leute schon gern daran teilhaben. Ja.
Bewusst.
Stört dich das, oder was?
Ja, massiv. Bitte, wenn wir das jetzt einstellen könnten. Nein, ich habe da wahnsinnig viel von dir gelernt und ich glaube, dass ich mich da auch ein bisschen verändert habe deswegen.
Ja, ja.
Aber, also ich glaube, in Kaffee Puls hat das vor dir noch nie jemand so intensiv gemacht wie du.
Ja, das kann sein, ja. Das habe ich so gar nicht bedacht. Ich habe mir das nicht überlegt, sondern für mich war es einfach so, ich finde einfach, dass man so austauschbar ist, wenn man perfekt ist. Also man ist so austauschbar, wenn man perfekt aussieht und wenn man perfekt moderiert und wenn man perfekt nichts über sein Privatleben erzählt. Ich muss nicht jedem Fotos von meinem Schlafzimmer zeigen und ich muss nicht jedem erzählen, wo ich zur Mundhygiene gehe, weißt du, oder mit wem ich jetzt gerade meine Freizeit verbringe oder nicht. Aber ich finde, dass es schon schön ist, wenn man ein bisschen was über sich erzählt. Ich mag das schon ganz gerne. Ja.
Jetzt wären wir schon ein bisschen so bei diesem Teil, der mich wahnsinnig interessiert, nämlich, warum glaubst du eigentlich, dass wir als Team gut funktionieren? Das interessiert mich nämlich wirklich.
Wirklich?
Und ich habe, wie das ich mich auf dieses Interview, eben, das haben wir so noch nie besprochen, also wir haben schon öfter darüber gesprochen, dass es gut funktioniert, aber warum es so ist, weiß ich nicht. Und ich habe vor diesem Gespräch jetzt hier mit 5 Leuten aus der Arbeit gesprochen.
Ah, wirklich?
Mit denen du alle irgendwie mehr oder weniger zusammenarbeitest. Und
darf ich bitte wissen, mit wem du gesprochen
nein.
hast?
Nein. Okay. aber darauf hat keiner eine Antwort gewusst, warum das bei uns ja wirklich außergewöhnlich gut funktioniert.
Auf die Frage, warum wir so gut funktionieren?
Ja.
Hat niemand eine Antwort gewusst?
Nein.
Hättest du eine? Können wir das Interview umdrehen?
Nein, ich
ich glaube, ich weiß es. Und ich glaube, ich habe mir diese Frage auch schon gestellt.
Ja.
Darf ich?
Do it.
Also ich weiß auch nicht, ob das jetzt die Antwort ist, aber Gedanken halt. Ich glaube, dass wir gut funktionieren, weil, erstens, weil wir uns schätzen. Also ich glaube, dass ich so, ich habe so meine Punkte, wo ich sage, dass der Flo ist urgut darin, da kann ich was von ihm lernen. Und ich finde zum Beispiel, du machst einfach mega gute Interviews. Ich finde, wenn du Politik-Sachen machst, dann kann ich das einfach lernen, wie du die Sachen vorbereitest und so. Also du bist einfach so, du bist extremst akribisch in allem, wie du es machst. Und ich bin halt eher so ein Luftikus. Und ich glaube, dass wir gegenseitig einfach voneinander was lernen können. Mhm. Und ich glaube, dass diese Unterschiede, die vielleicht in einer Beziehung nicht funktionieren, beim Arbeiten aber gut funktionieren. Weißt du? Mhm. Weil ich glaube einfach, wir sind so unterschiedlich im, ich glaube, dass ich so dieses Leichtigkeit habe und diese Lockerheit und ja, und ich glaube, dass du davon einfach was mitnimmst und ich halt dann umgekehrt, weiß ich nicht, wie wir in Washington waren zum Beispiel bei der, damals bei der Präsidentschaftsgeschichte.
Ja.
Hast du mir noch...
Trump oder Kassen, falls gerade der Name entfallen ist.
Trump, der Präsident, oder? Da war es einfach total angenehm für mich, einfach vorher mit dir laufen zu gehen und dass du mir einfach so deine Sichtweise ganz kurz erklärt hast, weil du das einfach anders siehst. Ich glaube, dass wir deswegen gut funktionieren und eben aufgrund der Andersartigkeit, aber im Endeffekt haben wir den gleichen Ansatz. Ich glaube einfach, dass wir, also wir wollen beide das Beste. Also wir haben ja so dieses, ich glaube, das nervt ja viele Leute auch, so dieses,
die mit uns zusammenarbeiten die mit müssen. Uns,
ja, nein, es ist ja einfach so dieses, okay, das geht aber besser. Und ich glaube, dass wir uns halt beide nicht damit zufrieden geben wollen. Und das ist ein Punkt. Und dann glaube ich auch noch, dass es einfach ist so ein, ich glaube, dass wir wissen und dass wir über die Jahre einfach gemerkt haben, dass wir so aufeinander zählen können. Und ich glaube, dass das schweißt einfach zusammen. Ich glaube schon, wenn man weiß, dass man einen anderen vertrauen kann, dass der andere einfach immer hinter einem steht, dass das einfach immer näher zusammenführt. Und dann der Erfolg natürlich. Ja.
Du, also das soll ja jetzt nicht zur gegenseitigen Therapiestunde werden, aber eine spannende Frage hat, und jetzt sage ich dazu, von wem ich die habe, weil die finde ich wirklich gut. Der Chris, mit dem ich gesprochen habe, Chris Stefan, unser lustiger Kollege, den wir aber beide auch sehr schätzen.
Sehr schätzen.
Der gesagt hat, stell ihr doch die Frage, glaubst du, wären wir befreundet, wenn wir nicht zusammen moderieren würden oder vielleicht sogar nicht einmal zusammen im selben Haus arbeiten würden?
Im Sinne von, wenn wir jetzt getrennte Wege gehen oder damals schon?
Wenn wir uns nie getroffen hätten. Also ich hoffe doch, dass du meine Telefonnummer nicht löschen würdest, wenn du jetzt einen Anruf von Steven Spielberg kriegst. Doch.
Dann lösche ich die Nummer. Ich glaube nicht.
Ich nehme ihn auch nicht. Gut, dann sind wir uns einig, haben wir das geklärt.
Und das ist auch ein Punkt. Warum verstehen wir uns so gut? Ich finde, dass wir so oft einer Meinung sind. Findest du nicht? Ich meine, oder wie oft haben wir das Gleiche gedacht oder telefoniert und ich sage das und sage, ich wollte gerade das Gleiche sagen. Oder umgekehrt. Also das ist so, ich glaube, dass wir einfach ganz, dass wir ganz ähnliche Ziele haben. Oder nein, vielleicht sind es auch die Wertigkeiten, die bei uns ähnlich sind. Glaubst du nicht? Mhm. Schauen wir jetzt an.
Ja, ich denke drüber nach und überlege.
Ja, ich glaube, dass es auch die Wertigkeiten sind. Aber ich glaube nicht, dass wir uns kennengelernt hätten.
Wie auch?
Wie? Weil wir, vielleicht hätten wir uns bei irgendeinem Event gesehen, hätte ich gesagt, Servus, Grüße. Ja, genau. Und du auch. Und das wäre es aber gewesen irgendwo.
Ja, ja. Eben, unser Freundeskreis ist absolut nicht identisch. Nein,
überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ja. Aber ich schätze, das muss ich dir jetzt sagen, ich schätze dich wirklich sehr als Freund.
Danke, ich gebe das sehr gerne zurück. Nein. So, und jetzt ist das gegenseitige öffentliche Lobhuldigen auch wieder vorbei. Du hast bei Puls 4 ja mittlerweile wahnsinnig viele Sendungen moderiert. Also ganz lange schon Kaffee Puls, aber immer wieder anders nebenbei auch Dinge. Von Austria's Next Topmodel. Ja. Das Finale damals, wo ich Einklatscher sein dürfte und heute noch mir die Handflächen wehtun vom Publikums einklatschen und so. Was war die schönste Sendung, die du jemals moderiert hast? Also es kann auch eine Folge gewesen sein oder ein Moment in Kaffee Puls oder in einer anderen Sendung.
Also bevor ich die Frage beantworte, ganz kurz mal, ich habe wirklich viele Sachen gemacht.
Also, habe ich viel vergessen, oder? Was habe ich nur vergessen?
Nein, also so.
Deutschland gegen Österreich mit Johannes B. Kerner.
Zum Beispiel.
Bitte.
Ja, war auch cool.
Auch in aber Deutschland gelaufen.
Auch in Deutschland.
Viele Millionen Menschen
gesehen. Ja, ich glaube 3 oder 4,2 Millionen Menschen gesehen. Aber auch sowas wie Pink oder Stadtreport oder Google Trends. Da waren ganz viele Sachen. Ich glaube, dass das große Finale von Topmodel schon eins der Highlights war. Ja, das würde ich schon, das fand ich schon, das war schon cool. Weil
einfach so eine große Kiste.
Weil es einfach eine große Kiste war. Es war das erste Live-Finale, das wir hatten, komplett, nämlich nicht nur 10 Minuten oder irgendein aufgezeichneter Slot. Das fand ich schon cool, auch so mit dieser Idee, mit diesem Umziehen und großes Publikum. Und das fand ich schon spannend. Ich fand auch die Zeit als Jurorin von Topmodel cool, weil ich einfach so Produktionen mag, die auf eine, die weiß ich nicht, 2 oder 3 Monate gehen und man dann einfach viel unterwegs ist und dann das ganze Team kennenlernt. Das ist ja eine ganz eigene Dynamik. Also wenn man in so einer Produktion ist, das wird ja wie eine Familie. Das ist ja dann auch ganz traurig, wenn das vorbei ist, weil das ist wie bei einer Expedition. Also nicht, dass ich schon mal eine Expedition gemacht habe.
Ja, so, aber es ist so.
Aber ja. Da wächst man so sehr zusammen und lernt die Leute kennen. Und das Traurige ist ja dann am Schluss, und das ist ja auch irgendwie das Schöne, weil ich finde ja alles, was irgendwie besonders traurig oder besonders lustig oder ist, bleibt ja auch so stark in Erinnerung, ist, wenn es dann vorbei ist, man weiß, dass es nie wieder so sein wird. Auch nicht, wenn es eine neue Staffel gibt oder eine neue Redaktion oder was auch immer. Die Leute, mit denen man für eine Staffel, für eine Produktion gearbeitet hat, die gehen ja dann wieder alle ihre Wege. Und das
sind meistens auf ganz Europa verteilt in solchen großen Produktionen.
Total, genau. Und das war schon eine sehr interessante Zeit. Auch so, ich habe ja gemacht, also bei Topmodel eben als Jurorin war ich dabei und auch das Backstage-Magazin dazu gemacht. Ich fand das schon sehr cool. Das war eine schöne Zeit, ich möchte es auch heute nicht mehr machen. Ich finde auch, dass es dann irgendwann so mit Ende 30 auch wieder gut ist. Aber
da bist du doch noch weit entfernt davon. Steht in meinem Text hier.
Du siehst umwerfend aus, steht auch noch da.
Steht auch, ja, genau, das kommt.
Ja, das war eine spannende und eine lehrreiche Zeit. Also auch da, ja, das ist einfach, ich meine, Kaffee Puls ist einfach live, wir machen einfach jeden Tag Live-Fernsehen. Und wenn man dann halt so eine Produktion macht, die halt aufgezeichnet ist und das wird dann erst Monate danach ausgestrahlt, das ist, ich mag dieser Duft von Fernsehen und dieses Gefühl, das ist das, wenn man das einmal gemacht hat, dann ist das schon, das packt dich. Ja, das packt dich und das findet man einfach toll.
Aber warum wolltest du überhaupt zum Fernsehen?
Ich habe das ja in der Volksschule schon in die Stammbücher geschrieben, dass ich Fernsehansagerin werden möchte. Ja. Ich weiß es nicht, ich fand Fernsehen einfach cool. Ich glaube, dass ich mir das auch ganz anders vorgestellt habe, aber ich finde Fernsehen und Geschichten erzählen und ich finde das einfach spannend. Ich finde es spannend, dass man Ideen hat und die umsetzt und sich überlegt, wie man etwas präsentiert und welche, wenn ich allein denke an die Sachen, die wir gemacht haben, also weiß ich, an die Projekte, die wir uns überlegt haben, an die Momente, wo wir beide irgendwie müde oder genervt oder was auch immer sind und dann anfangen zu reden, so wie letztens und dann sagen wir, jetzt ist das Feuer wieder da, im Sinne von, jetzt kommen die Ideen wieder, das ist einfach cool und ich finde, das ist, wo kann man sowas cooler machen als im Fernsehen? Ich finde das, ich liebe Fernsehen einfach. Ich gehe auch gerne in den Sender, auch wenn es manchmal nervt. Naja, das ist
ja,
natürlich.
Ja, um 3 Uhr früh ist das manchmal verständlich wahrscheinlich.
Aber an sich finde ich es, ich denke mir das immer wieder, wenn ich ins Studio gehe, also wenn du schon im Studio bist, weil ich zu spät komme oder umgekehrt, wenn ich dorthin gehe und dann diese, wenn da steht, sind wir im Studio 2 oder 1? Oder A oder B? Oder wie heißt das bei uns?
Ich glaube, Studio 2 steht da auf der Tür.
Ich weiß nicht, dass es ein
so
weißes
Schild. So blind sind wir eigentlich, dass wir da nicht hinschauen. Ja.
Aber ich liebe, dass ich da hingehe und dann steht dort groß Studio drauf. Ich finde das einfach...
Welche Zahl ist dir also hörbar
wurscht? Ist mir vollkommen egal. Aber das ist schon, ich finde, dass es schon ein cooler Job ist. Ich mache gerne Fernsehen.
Hattest du Vorbilder?
Beim Fernsehen?
Ja.
Ich hatte ein Vorbild, den Namen kann ich jetzt und werde ich jetzt nicht nennen.
Was soll ich ihn sagen?
Nein. Die fand ich, also sie fand ich ganz, ganz toll und habe sie dann mal ganz am Anfang meiner Fernsehkarriere darauf angesprochen bei einem Event. Und die Person hat mich von oben, also von oben bis unten irgendwie gemustert und hat nur gesagt, aha. und hat sich umgedreht. Und das fand ich so enttäuschend,
eine dass
ich
mir gedacht
habe, eine Riesenenttäuschung von einer Person, die ich so toll gefunden habe, die ich rhetorisch toll gefunden habe, die eine Ausstrahlung hatte. Und das fand ich so enttäuschend, dass vielleicht war das auch sehr prägend für mich, dass ich mir gedacht habe, so möchte ich nie werden. Ich habe mir gedacht, wenn immer mich jemand fragt, wie das ist oder Tipps braucht, dann möchte ich mir, wenn es irgendwie geht, mir die Zeit nehmen oder zumindest freundlich sagen, dass ich keine Zeit habe. Aber das fand ich wirklich, mir hat das wehgetan. Das hat mir wirklich, das fand ich ganz traurig einfach.
Und heute, gibt es noch andere Vorbilder?
Ich fand die Zusammenarbeit, aber das ist halt unsere Sache gewesen, von Savannah Guthrie und Matt Lauer einfach ganz cool. Und finde auch ganz traurig, was da passiert ist, auch nicht wissend, was da wirklich war mit dieser Hashtag MeToo-Geschichte. Aber das würde ich schon sagen, so als Vorbild.
Das sind zur Erklärung die Moderatoren der Today Show, also der ersten großen Morning Show im Fernsehen.
Genau, und der erfolgreichsten auf der ganzen Welt. Und ich fand einfach das Zusammenspiel von den beiden ganz toll, die Art und Weise, wie die moderieren. Also das ist halt so. Und da geht es mir wahrscheinlich mehr um so Doppelmoderation, dass ich einfach sage, okay, das finde ich, das fand ich halt toll. Also die, wie oft haben wir uns Sachen geschickt von denen, oder? Und gesagt, so müssen wir das auch machen. Also die, großartig. Also die, ja, das würde ich sagen, waren meine Vorbilder. Er ist jetzt nicht mehr dabei, aber die, lustigerweise schaue ich mir seitdem auch nicht mehr so viel an. Schaust du noch viel?
Weniger auch, ja.
Schon, oder? Aber mit der Hoda kannst du...
Das ist ja fast traurig jetzt.
Ja. Aber die fand ich toll. Ansonsten habe ich vielleicht jetzt nicht mehr so viele Vorbilder. Vielleicht hatte ich sie früher, weil ich einfach glaube, dass man irgendwann eh selber seinen Weg findet und sich dann einfach irgendwo selber so seine Werte irgendwo so zurechtlegt und sagt, okay, so möchte ich sein oder das möchte ich machen.
Wir haben jetzt über dein unfassbares Leben, wahnsinnig viel gesprochen.
Aha, Gott.
Und über alles das, was du erreicht hast und so weiter. Ich glaube, viele Österreicher wissen, dass du wahnsinnig gerne Ski fährst, dass du jedes Wochenende entweder, ich sage immer, irgendwo am Jetset unterwegs bist, ja, zwischen Monaco, Mailand und Madrid, so ähnlich halt. Aber du hast schon nach außen hin ein sehr perfektes Leben.
Ja.
Findest du das auch?
Ja. Finde ich schon.
Okay, jetzt war es die sozial erwünschte Antwort.
Nein.
Was fehlt dir im Leben?
Wow, du kennst mich echt gut. Das ist echt schlimm. Ich glaube, dass... Oh Gott, Flo, bitte. Ah ja, man kann das nicht schneiden, gell? Hast du
Nein,
gesagt?
Man kann
okay.
das nicht schneiden.
Ich weiß, dass es so aussieht. Erstens mal ist nicht alles... Heißt das, was alles das Gold ist, glänzt? Alles
irgendwie
glänzt,
so, ja.
Weißt du,
ja,
was ich meine? Ich weiß, dass wir prinzipiell ein privilegiertes Leben haben.
Eben, hier. Und das ist unfassbar. Man sich ja selbst auch nicht bewusst.
Und ich bin da schon sehr dankbar. Ich bin da wirklich dankbar. Auch einfach, was ich machen konnte und meine Familie und auch mit unserem Job, das ist einfach unglaublich. Das weiß ich. Aber es ist nicht alles perfekt. Es gibt genauso Momente, in denen man zweifelt und in denen man Angst hat und in denen man sich nicht aussieht und in denen einfach irgendwie gerade gar nichts funktioniert. Und mein Leben scheint vielleicht scheint es für viele perfekt. Viele Leute finden das wahrscheinlich auch wahnsinnig oberflächlich, aber ich glaube, die kennen mich ja dann auch nicht und wissen auch nicht, dass ich auch sehr bodenständig sein kann und gern Kasnocken esse. Aber, aber wenn du mich fragst, was
fehlt... Kasnocken ist bodenständig, ja.
Auf die Hand der Alpen. Nein.
Genau.
Ich glaube, was mir schon fehlt, und das ist das erste Mal, dass ich das irgendwo sage, das sage ich nur, weil du mich das fragst, jetzt wartest du auch, was kommt, gell?
Ja.
Keine Liebeserklärung an dich.
Ja.
Was mir schon fehlt wahrscheinlich, ist eine Familie. Also.
Also nicht im Sinne von jetzt Mama, Papa, sondern eine eigene Familie.
Ja. Zwar. Also ich wollte das ja irgendwie nie haben und es war immer irgendwie so meine Karriere und ich mache das. Und das ist schon so eine Sache, die ich mich manchmal einfach frage, wie wäre das, wenn ich eine Familie hätte? Ich glaube, dass ich das schon auch... Ich glaube, dass das schon etwas ist, was wahnsinnig bereichernd ist. Aber das hat einfach bis jetzt nicht gepasst. Aber das glaube ich, also wenn du mich fragst, was fehlt, Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt einschlafe und mir denke, oh Gott, ich hätte gerne eine Familie. Aber es ist etwas, dass ich... Es würde mir ja auch viel von der Freiheit nehmen, die ich ja total gewohnt bin, weil ich werde jetzt 38 und lebe halt alleine und finde das ja auch toll. Das gibt ja wahnsinnig viel Freiheit im, was tue ich, wo mache ich was, flieg dorthin, mach das, treffe die und die Leute. Das ist cool. Aber ich glaube schon, dass es auch schön wäre zu sagen, das ist irgendwie so ein Wendepunkt und dann geht man vielleicht auch in eine andere Richtung.
Mut zur Pause.
Ja.
Willst du dem noch was hinzufügen?
Nein, ich habe nichts hinzuzufügen.
Okay, wir schließen dieses Thema wieder ab.
Ja.
Und ich finde, wir sollten jetzt auch noch dazu kommen, nachdem du eben ein sehr, nach außen hin auf jeden Fall, ein sehr perfektes Leben hast.
Ja.
Ich finde, man kann ja immer von Menschen am meisten lernen, von dem, wo sie eigentlich gescheitert sind.
Ja.
Tell me your fuck-up moments. Also was sind so Dinge, wo du... die du nie wieder machen würdest oder aus denen du am meisten im Leben gelernt hast, weil sie einfach grandios schiefgegangen sind.
Mhm. Wie lange darf ich nachdenken?
Na, du darfst lang noch
nachdenken. Okay, gut. Fällt dir irgendwas ein?
Wir sind gleich zurück nach deiner kurzen Werbeunterbrechung.
Weißt du, was das Lustige ist, wenn du mich so eine Frage fragst, dann würde ich dir jetzt urgerne wie aus der Pistole geschossen sagen, das. Aber es fällt mir jetzt wirklich auf die Schnelle einfach nichts ein, weil, und ich habe da halt echt so ein, ich finde halt die meisten Dinge einfach wirklich positiv. Ich finde, egal was passiert, es hat ja immer irgendwie was, ich finde, dass man echt aus allem etwas lernt, auch wenn man es in dem Moment einfach nicht so sieht. Und ich glaube, dass ich wirklich danach lebe. Also es ist so, ja, also... egal, was schief geht, irgendwie passiert dann irgendwie wieder was Besseres damit. Also ja, Fuck-up-Moments. Ich glaube, ich könnte mir ein paar Männer in meinem Leben sparen. Ja, also gut. Aber die Erfahrung habe ich auch gebraucht, dass ich heute da bin, wo ich bin oder dass ich die Person bin, die ich bin. Ich hätte mir meine zweite Knieverletzung ersparen können, ja, innerhalb von 4 Monaten.
Ich kenne auch jemanden, der dir gesagt hat, du sollst nicht ins Gelände fahren. Ich weiß nicht mehr, wer das war, aber...
So ein großer Blonder?
Ja, genau.
Ah ja, okay. Dander oder so heißt er, oder?
Zufällig, ja.
Ja. Ich überlege...
Ich erinnere mich an diesen einen Moment, wo wir auf Sendung unsere letzte gemeinsame Sendung gefeiert haben, weil wir wirklich geglaubt haben, wir würden das letzte Mal moderieren miteinander.
Ja.
Und lustigerweise ist das ja dann auch positiv ausgegangen. Das ist so das Einzige, wo ich mir immer denke, da waren wir beide kurzfristig sehr...
Ja, da gibt es auch ein Foto, wo wir geweint haben.
Ja.
Das stimmt.
Und 2 Wochen später haben wir wieder moderiert.
Und 2 Wochen später, ja, und es hat geheißen, wir moderieren nicht mehr zusammen. Ja. Ich war so traurig, ich konnte mir das nicht vorstellen. Und ich schätze den Andi Seidel wirklich sehr, aber ich war so traurig, weil ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, dass man mir was wegnimmt, was zu mir gehört irgendwo. Nein, aber man gewöhnt sich so aneinander und diese Zusammenarbeit war auch so, weil man eben so die gleichen Ziele und die gleichen Ideen hast und dich so ergänzt. Das war wirklich schlimm, diese Vorstellung, das halt nicht mehr mit dir zu erleben und nicht mehr mit dir in einem Strang zu ziehen. Und auch da, wie gesagt, es ist gut ausgegangen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich sage einfach auch ganz oft, ich habe das Gefühl, dass ich so ein Sonnenkind bin. Ich habe das Gefühl, dass immer alles gut wird. Also vielleicht oder zum Glück habe ich auch noch nie irgendwie einen schweren Schicksalsschlag erlebt, dass ich halt noch daran glaube, dass halt immer alles gut wird. Aber
mir ist gerade was eingefallen.
Oh, okay.
Da habe ich dich nämlich so kennengelernt wie ich dich selten erlebt habe, nämlich als du total nervös warst, weil dir wahnsinnig viele Menschen auf Facebook geschrieben haben über etwas, wo du nicht perfekt bist. Und das ist eine Krankheit, die du hast, von der aber keiner was wusste bis vor ein paar Wochen.
Ja, das stimmt. Da war ich nervös, wirklich? Oder wie?
Ja, du hast ganz anders reagiert auf dieses und hast irgendwie während der Sendung sofort jede Nachricht, die du auf Facebook bekommen hast, gelesen.
Ja. Das stimmt, ja. Also, ich habe Psoriasis. Die Krankheit meinst du?
Ja, von der anderen wollte ich nichts erzählen.
Nein.
Entschuldigung. Das ist eine Hautkrankheit.
Ja, das ist Schuppenflechte. Das heißt, das sind jetzt nicht so also normale Schuppen, wie wenn halt jemand eine trockene Kopfhaut hat. Sondern es ist, an betroffenen Stellen bildet sich die Haut 80 Mal so schnell. Das heißt, das schuppt und dann kratzt man das weg. Und das ist ganz arg paar Stunden später ist das einfach wieder eine schuppige Schicht drauf. Das ist genetisch veranlagt. Und ich habe da lange nicht drüber geredet, weil es halt wahnsinnig unangenehm ist, weil ich finde, dass alles, was mit Haut irgendwo zu tun hat, unangenehm ist, wahrscheinlich auch gerade für Frauen. Das ist so das äußere Bild, das hat immer sowas zu tun mit Erscheinungsbild und wie wird man wahrgenommen. Oder vielleicht ist es für manche auch irgendwo so ein ungepflegt sein mit, ja. Und da habe ich lange nicht drüber geredet und dann einen Artikel gemacht mit der Woman und auch einen Beitrag bei uns im Frühstücksfernsehen dazu. Und da haben wir wirklich, es hat kein Thema gegeben, kein Fotoshooting gegeben, wo mir so viele Leute geschrieben haben und so viele Leute in den sozialen Netzwerken sich bei mir gemeldet haben, wie auf dieses Thema. Und das fand ich schon sehr spannend, weil ja, das halt auch wahrscheinlich nicht zu diesem, wenn du halt in der Öffentlichkeit stehst, oft so ein perfektes Image hast, das passt halt dann eigentlich nicht dazu. Und ich glaube, dass das halt so eine Schwäche ist, die man dann halt einfach zeigt oder über die man halt dann redet. Das ist, das belastet aber auch oft. Also das ist so, das belastet, wenn Leute das halt sehen. Und ich meine, du kennst mich, du weißt, wenn ich da irgendwo herumkratze, dass es halt irgendwo gerade juckt am Ohr oder bei der Kopfhaut oder was auch immer. Aber es ist schon, das ist schon oft unangenehm. Ja.
Mir ist gerade noch ein Fuck-up-Moment eingefallen.
Ja, bitte.
Ich kann mich noch erinnern.
Ja.
Da war ich in Berlin, weil ich da was gemacht habe in Berlin und du hast mich angerufen und du warst, glaube ich, so aufgelöst, habe ich dich noch nie erlebt, nicht einmal bei einer deiner vielen Trennungen. Weil du an dem Morgen auf Sendung etwas gesagt hast, es dann sogar Todesdrohungen gegeben hat.
Ja, das stimmt. Ja, aber weißt du, was das Lustige ist? Dass ich das letztens jemandem erzählen wollte und es nicht mehr perfekt sagen konnte. Wir saßen, der Werner, die Verena, du und ich saßen am Sofa und wir haben geredet über Wählen für alte Menschen und das war die Debatte, ab wann man wählen darf. Mhm. Und ich habe dann irgendwie gesagt, naja gut, oder der Werner hat gesagt, naja gut, Leute mit 90 dürfen auch wählen. Und ich habe dann sowas gesagt wie, bei denen ist es ja eh wurscht, weil die leben nicht mehr lange. Und ich habe das nicht böse gemeint, nicht auf alte Menschen sollen sterben, sondern mein Gedanke war, oder Gedanke, es war einfach dahergesagt, war einfach nur, okay, die alte Menschen wählen, aber erleben das ja dann gar nicht mehr in einer vollen Legislaturperiode mit.
Zumindest nicht so wie ein 16-Jähriger. Nicht wie ein 16-Jähriger. Da ist es wahrscheinlich um Wählen von sehr jungen
Menschen. Darum ist es gegangen. Mhm. Und es ist ein unfassbarer Shitstorm auf mich hereingebrochen, von wegen, dass ich gesagt habe, alte Menschen sterben ja eh. Und ich habe mir dann einfach gedacht, ja, es war nicht richtig, was ich gesagt habe. Das hat mir einfach auch leid getan. Ich wollte niemanden verletzen. Ne? Aber ich habe mir einfach auch gedacht, das ist schon arg, wie man verurteilt wird, wenn man in der Öffentlichkeit sowas sagt oder im Fernsehen. Weil vielleicht in einem Freundeskreis, an einer Stammtischrunde, hätten die Leute über sowas gelacht. Mhm. Oder halt gesagt, oh, ja, stimmt, oder was auch immer. Und so wird man einfach zerrissen. Und ich habe dann auch versucht, mit den Leuten Kontakt aufzunehmen und denen auch zu schreiben und denen das zu erklären. Es gab einige Leute, die mich wirklich beschimpft haben und denen gesagt, also halt Krepier oder du Tuschenfrau oder was. Also es war wirklich bösartig. Es gab auch sehr, sehr viele Leute, und zwar sehr alte Leute, die mir auch gesagt haben, ich bin 75, ich bin 82. Sie fanden das urlustig, was ich gesagt habe, oder ich soll mir daraus nichts machen. Aber es war so, dass ich danach, du hast vollkommen recht, das war ein Fuck-up-Moment, weil ich bin danach ein paar Tage nicht arbeiten gegangen. Also es war für mich so, das war wirklich schlimm für mich. Es kamen dann auch auf Wikipedia, die Wikipedia-Einträge von mir wurden geändert und da standen dann Sachen dabei, wo ich mir auch gedacht habe, das ist schon hart, wenn dir sowas passiert, weil das verfolgt dich dann dein ganzes Leben oder kann dein ganzes Leben dich verfolgen und du hast keine Chance, es richtig zu stellen. Das war ein Fuck-up-Moment, da hast du vollkommen recht.
Was hast du gelernt daraus? Weil es ist ja nicht so, dass du jetzt weniger natürlich, also ich habe nicht das Gefühl, dass du jetzt bei jedem Satz mehr nachdenkst, nein, ob du den sagen kannst oder nicht.
Nein, ich glaube, dass man sich auch nicht mundtot machen lassen soll. Weil was wollen die Leute? Wollen sie einen perfekten Roboter da sitzen haben, der einfach nur perfekte Moderationen runterliest? Dann ist es langweilig. Es zeigt einfach nur, wie sehr man unter Kritik steht, immer. nämlich Kritik von Menschen, die dich gar nicht kennen, Kritik von deinen Arbeitskollegen, Kritik von deiner Familie, von deinen Freunden. Jeder kritisiert und jeder fühlt sich bemüßigt zu kritisieren, was du tust, egal ob es gut ist oder schlecht ist.
Weil wir ja eh alle nur reden im Fernsehen.
Weil wir eben nur reden. Ja, ja. Mhm. Aber dass man einfach, dass beim Reden solche Sachen passieren, dass es was Menschliches ist, dass man da vielleicht auch Dinge sagt, die mal nicht richtig sind. Ich meine, wir sind Menschen, wir machen Fehler. Also ich finde, einen Moderator anzukreiden, weil er vielleicht etwas gesagt hat, was nicht böse war. Es war ja keine böse Intention. Also ich will es jetzt nicht runtermachen, aber es war, ich wünschte, ich hätte noch eine Großmutter, die alt ist. Also das ist so, ja. Mhm. Aber das war ein Fuck-up-Moment, ja. Vollkommen richtig.
Ich habe ja noch was mit.
Aha.
Und zwar spielen wir noch ein kleines Trinkspiel jetzt am Ende.
Ein Trinkspiel ein mit dir?
Jetzt tu nicht so.
Du trinkst doch keinen Alkohol.
Ja, eh. Wir trinken auch nicht.
Ah, okay, gut.
Also der schöne Teil für dich ist jetzt nicht
okay, nicht kein Alkohol heute.
Und das Copyright, bitteschön, geht an eine Studentin der FH Wien, der Wirtschaftskammer Wien, ja? Die einmal ein Interview mit mir gemacht hat und das Interview komplett auf irgendwelche Fragen aufgezogen hat von einem Trinkspiel.
Ja?
Und ich habe dann Dinge verraten, die ich nie verraten hätte. Deswegen habe ich hier ganz viele so Zettel,
ja?
Wo Fragen draufstehen.
Ja.
Und wenn du die gerne beantworten willst,
ja, das
also ein
ich.
Paar davon,
ja?
Du musst jetzt nicht da alle, weil es
ja
wirklich...
Urcool, mache ich. Fünf Stück?
Fünf Stück.
Okay. Sowas liebe ich. Hast du schon jemals einen Neujahrsvorsatz tatsächlich ein ganzes Jahr lang eingehalten? Nein, nie. Kann ich dir gleich sagen. Ist nicht einmal zwei Tage gut gegangen, okay?
Ja, du, ja.
Okay.
Sehr konsequent, Frau Schwarze.
Ja, mit der Antwort, oder?
Ja.
Hast du schon jemals einen Film mehr als 10 Mal gesehen? Wahrscheinlich Dirty Dancing.
Ah ja?
Ja, Dirty Dancing.
Gemeinsamkeit mit Verena Schneider, unserer Wetterfrau.
Man hat es auch schon
so. Ich glaube schon, ja.
Aber sonst bin ich keine große Filmschauerin, deswegen. Mhm. Das sind coole Fragen. Von welcher Uni ist sie?
FH Wien.
Ah ja.
Also die Fragen sind, glaube ich, nicht von ihr, aber
witzige
sie hat das
Idee.
Spiel erfunden. Oder quasi nicht erfunden.
Aber coole Idee. Könnten wir mal eine Sendung machen.
Ja, sowieso. Ich weiß leider den Namen von der Studentin nicht, sonst hätte ich gerne sie als Copyright erwähnt. Aber vielen Dank für die Idee.
Hast du schon jemals den Notruf gewählt? Zählt die Bergrettung als Notruf?
Ja, schon. Natürlich.
Ja, Bergrettung habe ich schon oft gerufen. Weil ich so, also nicht wegen mir, aber ich bin so oft in den Bergen unterwegs und bekomme ganz viele Unfälle mit und rufe dann sehr oft die Bergrettung. Bei einem warst du dabei. Einmal warst du dabei.
Mit Zuschauern.
Doppelter offener Schienbeinbruch. Mit Helikopter und ich habe erst jetzt vor 2 oder 3 Wochen zweimal die Bergrettung gerufen. Einmal hat jemand ein komplett blutiges Gesicht gehabt und hat sich einen Ski da drauf gehaut. Und einmal auch ein Heli, auch ein Beinbruch.
Du bist aber immer unbeteiligt gewesen an den Unfällen.
Immer unbeteiligt. Ja. Aber mich wundert es immer, dass niemand stehen bleibt bei diesen Unfällen. Mich wundert es, dass die Leute einfach vorbeifahren. Hm. Ja. Ich glaube, manche nerve ich auch, weil ich immer frage, aber andere Geschichte.
Hoffentlich nicht die bei der Bergrettung. Jetzt läuft die Schwarze wieder.
Hast du schon jemals etwas gesagt oder geschrieben, das du heute bereust? Hast du schon jemals etwas gesagt oder geschrieben, das du heute bereust? Ich bereue nichts.
Gut, dieses Buch von Bianca Schwarzjäger als Autobiografie erscheint in Kürze.
Ich würde es bereuen, wenn ich wüsste, dass ich jemanden damit verletzt habe. Aber wenn ich jetzt so dran denke, würde ich nicht sagen, dass ich irgendwas bereue.
Schön.
Ich möchte niemandem was Böses tun. Und sonst, nein, eigentlich.
Meistens. Nein.
Außer jemand ist ganz bösartig. Nein, dann auch nicht, natürlich. Oh, schau, ich habe 2 genommen.
Ach so, ja, gut.
Okay.
Wir sind bei Nummer 5.
Ja. Hast du schon jemals versucht, das Passwort eines oder einer anderen zu erraten? Ja, natürlich.
Wirklich?
Von ja,
wem?
Ich hatte 2 Ex-Freunde, bei denen war ich sehr eifersüchtig. Es hat sich dann im Endeffekt auch herausgestellt, dass die Eifersucht aus gutem Grunde war. Der eine hatte nämlich parallel eine andere Freundin. Wirklich.
Ja, die Namen klären wir dann
ja,
nachher.
Und der andere war auch nicht ganz... Es war noch in meinen 20s okay. Und ich mache das heute nicht mehr, weil ich weiß, dass das nichts Gutes ist. Und wenn man das Gefühl hat, dass man das wissen möchte,
ist es schon zu spät. Oder?
Ist es zu spät. Mhm. Und dann weißt du auch in Wahrheit, dass etwas nicht stimmt. Und das habe ich damals gemacht. Ja. Und da kommt man sich ziemlich blöd vor, wenn man das macht. Und noch blöder kommt man sich vor, wenn man dann weiß, dass man Recht damit hat. Mhm. Aber die Zeiten sind vorbei. Noch eine?
Meine Idee wäre, nachdem das jetzt der erste Podcast ist, dass du gleich bestimmen darfst, wer als nächster Gast beim Dinner für Dana ist. Ja. Oder nicht für Dana. Für Dana wäre eigentlich auch eine gute Idee.
Dinner bei Dana. Nein, es kommt immer drauf an. Wenn du kein Doppelpanierschnitzel mehr machen willst, ist es ein Dinner für Dana, da muss irgendwann für dich kommen.
Ja, das war
ich. Kannst dich durchschnauen wie der Chris Stefan. Okay.
Wen möchtest du denn nominieren?
Also sollte jemand sein, der interessant ist, oder?
Möchtest du? wär spannend, ja.
gut, dann würde ich, okay, also ich würde dir einen...
Sag nicht Barack Obama jetzt
Ich würde sagen, bitte, also, und es muss einen persönlichen Kontakt zu der Person geben.
Ja, weil du musst mir das Interview organisieren.
Also dann würde ich dir einen sehr guten Freund empfehlen, den ich sehr, sehr spannend finde und den ich vor vielen Jahren in Bad Gastein kennengelernt habe. Es ist nicht der Chef der Bergrettung.
Genau. Aber da hätte ich die Nummer gehabt. Ja.
Es ist Paul Rontheimer, der Chefreporter der Bild-Zeitung, den ich vor Jahren kennengelernt habe beim Skifahren in meinem Lieblingshotel, im Hotel Regina, der als Praktikant begonnen hat und mittlerweile die ganzen Krisenberichterstattungen von vor Ort macht und auch ein Buch geschrieben hat gerade.
Über Sebastian Kurz,
die erste Bio. Und der eine ganz coole Berliner Schnauze hat. Also der ist schon so, der sagt halt so, was er denkt und der ist auch, also das hat man ja auch mitbekommen, der ist ja dann auch so, der geht ja schon noch auf Konfrontation und ist einfach ein cooler Kerl, der viel zu erzählen hat, der viel erlebt hat und der ein Feuer in sich trägt, was seinen Beruf betrifft, wie ich selten bei jemandem erlebt habe. Und den Paul würde ich dir gerne ans Herz legen und du kannst ihn vielleicht ja sogar in Bad Gastein treffen.
Genau, ja. Und dann koche ich in Bad Gastein am Skilift für ihn.
Richtig. Ja. Genau so habe ich mir das vorgestellt.
Na, der soll sein Buddy Sebastian Kurz wieder mal besuchen und dann...
Ja.
Sehr cool. Ja. Frau Schwarzig, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Ja, danke Ihnen, Herr Danner.
Wow, das Baby ist jetzt also geboren. Das war Folge 1 vom Dinner bei Dana, heute mit Bianca Schwarzig. Ich freue mich extrem über Feedback auf dieses Gespräch und über jede Bewertung, zum Beispiel auf iTunes, auf Google Play, auf Stitcher oder wo immer Sie gerade dieses Podcast hören. Das nächste Dinner bei Dana gibt es dann in ungefähr 2 Wochen. Das wäre zumindest jetzt einmal mein Plan. Mit dem Gast, den Bianca Schwarzig gerade bestimmt hat, nämlich Bild-Chefreporter Paul Rontheimer. Der war ja schon in Bagdad, Kabul, in Donetsk und hat von überall dort berichtet. Jetzt soll ja mein Wienerwald kommen. Also, danke fürs Podcast hören.